Der Heilige Krieg von John Bunyan. Zweiter Teil. Die Zeit der Rückkehr und Buße. Erstes Kapitel. Erste Niederlage des Diabolos. Beim Anblick der fast unübersehbaren Kriegsscharen Shaddais, der Mauerbrecher, Berge und Schanzen, auf denen die verschiedenen Belagerungsschütze aufgestellt waren, wurde ein Sturm von auf- und abwogenden Gedanken in Menschenseele erregt. Es waren aber nicht mehr Gedanken des Trotzes und des Widerstandes, sondern vielmehr des Kleinmuts. Denn hatten sie sich vorher in Gedanken der Sicherheit eingewiegt, auf ihre Stärke getrotzt, so las einer auf des anderen Angesicht nun die ängstliche Frage: Was wird aus uns werden? Was tat aber der gute Fürst Immanuel? Mitten unter den goldenen Wurfmaschinen auf dem Berg der Gnade ließ er die weiße Fahne aufstellen. Und das tat er, um Menschenseele vorweg gleich bekannt zu geben, dass er nun kommt, ihr Gnade und Heil zu bringen, und dass es ihre Schuld ist, wenn er bei fortgesetztem Widerstand am Ende Gewalt brauchen muss. 2 Tage lang blieb die weiße Fahne mit den 3 goldenen Tauben aufgepflanzt, um ihnen Zeit und Raum zum Nachdenken zu lassen. Doch so verstrickt waren sie in den Gedanken ihres Elends, so ohne allen Mut, so abgestumpft durch Unglauben, dass sie das gnadenreiche Zeichen Immanuels kaum bemerkten. Darauf gab der Befehl, die rote Fahne auf dem Berg Gerechtigkeit aufzuziehen. Sie war die Fahne des Hauptmanns Gericht, dessen Wappen der glühende Feuerofen war. Und auch diese wehte vor ihnen im Wind mehrere Tage lang. Aber sie beachteten sie ebenso wenig wie die weiße Fahne. Und Immanuels Gnadenabsichten waren gänzlich vereitelt. Da befahl er seinen Getreuen, die schwarze Fahne mit dem Wappen der 3 brennenden Donnerkeile aufzuziehen. Als aber auch das nicht fruchtete und der Prinz sah, dass weder Gnade noch Gericht und Schrecken Menschenseele aus ihrem tiefen Schlaf erwecken konnte, jammerte es ihn und er sprach voll Mitleid: Sie scheinen wohl meine Gnade zu verachten. Aber ihr erst trotziges Herz ist dagegen so verzagt geworden, dass es ganz verfinstert ist. In ihrer Verzweiflung und ihrem Unglauben verstehen sie nichts mehr von meinen Gnadenabsichten gegen sie, wissen und verstehen es nicht, warum ich ausgezogen bin, und es ist vor ihren Augen verborgen, wie ich laute Gedanken des Friedens gegen sie habe. Denn ich will ihnen Gutes tun und sie aus ihrer Feinde Hand erlösen. Er sandte deshalb eine Botschaft an Menschenseele, durch die ihnen ausführlich erklärt wurde, was die Fahnen zu bedeuten hätten. Darin forderte er aber auch eine bestimmte Antwort, was sie wählen wollten, ob Gnade und Verzeihung oder Gericht und Strafe. Doch man sollte es nicht für möglich halten. Während dieses ganzen Vorgangs hielten sie die Tore mit Schlössern, Riegeln und Querbalken so fest verschlossen, wie sie nur konnten. Auch doppelte, starke Wachen stellten sie auf. Und Diabolus ließ es an nichts fehlen, das Feuer des Widerstandes zu schüren. Weil sie doch aber eine Antwort auf die an sie ergangene Botschaft geben mussten, erklärten sie ausweichend: Sie könnten sich noch zu nichts entschließen. Es würde ihren Gesetzen, ihrer Regierungsweise und den Vorrechten ihres Beherrschers zuwiderlaufen, wenn sie nach eigenen Ermessen über Krieg und Frieden entscheiden wollten. Doch wollten sie ihren Fürsten bitten, dass er auf den Wall hinabkommt, um hier mit dem Prinzen auf eine Weise zu verhandeln, die ihm als die zweckmäßigste und für sie zuträglichste erscheint. Aus dieser Antwort musste freilich Immanuel entnehmen, dass Menschenseele in ihrer Verzweiflung lieber in Diabolus' Ketten bleiben, als Chadais Gnade annehmen wollte. Das machte ihm tiefen Kummer, und dieser erneuerte sich später, so oft er diese schrecklichen Folgen des Unglaubens an irgendeinem wahrnahm. Was tat aber Diabolus? Als die Bürger ihm meldeten, sie hätten gebührenderweise den Prinzen an ihn gewiesen, und er erwarte eine Antwort von ihm, wich er erst aus, und als sie dringender wurden, schnaubte er sie hart an und ließ sie sogar seine Faust fühlen. In seinem Herzen aber bebte er. Weil er aber für sein Ansehen fürchtete, musste er sich zuletzt doch entschließen, zum Mundtor hinabzugehen, um Immanuel die viel verlangte Antwort zu geben. Er sprach so:
O großer Immanuel, Herr der ganzen Welt, ich kenne dich und weiß, dass du bist der Sohn des großen Shaddai. Warum bist du gekommen, um mich zu quälen und mich aus meinem Besitztum zu verdrängen? Diese Stadt Menschenseele ist, wie du selbst am besten weißt, mein Eigentum. Zum Ersten, weil ich sie mir im offenen Feld erobert habe. Und wer dürfte dem Sieger die rechtmäßige Beute streitig machen? Zum Anderen, weil ich sie mir auch nach eigener Wahl und Freiheit unterworfen, mir ihre Tore selbst geöffnet, ihre Burg mir übergeben, den Eid der Treue mir geschworen und mich öffentlich zu ihrem König gewählt hat. Dich aber, deinen Namen und dein Gesetz haben sie verworfen, dein Bildnis in den Staub getreten und alles, was dein ist, aus ihrer Mitte getan. Aber meinen Namen, mein Bildnis, mein Gesetz und was je mein war, haben sie mit Freuden aufgenommen und hoch erhöht. Frage nur deine Hauptleute, sie werden dir einmütig bezeugen, dass Menschenseele so oft die Stadt zur Übergabe auffordern, nur Liebe und Anhänglichkeit gegen mich, gegen dich aber und die Deinen, nur Abneigung und Verachtung, ja, Spott und Hohn an den Tag gelegt hat. Bist du nun wirklich der Gerechte und Heilige, bei dem kein Unrecht gefunden wird, so ziehe ab von mir und lass mich im friedlichen Besitz meines rechtmäßigen Erbes.
Diese Rede hielt Diabolus in seiner eigenen Sprache. Denn obgleich er mit einem jeden, den er verführen wollte, in dessen Sprache zu reden verstand, so hatte er doch auch nur eine Sprache, die Sprache der höllischen Grube, des schwarzen Pfuhls, die er vor Shaddai nicht verleugnen konnte. Diese Sprache hörten die armen, betrogenen Herzen nicht, bekamen sie auch niemals zu hören, sonst hätten sie sich vor dem Erzbetrüger entsetzt. Sie sahen auch nicht, wie er sich bückte und schmiegte, solange er vor Immanuel, ihrem Fürsten, stand. Deshalb vertrauten sie ihm noch immer, ja, in dem Augenblick, als Diabolus auf das Demütigste den Fürsten bat, er möge ihm doch seine Wohnung in Menschenseele belassen, rühmten sie sich in der unsinnigen Verblendung seiner Macht und sprachen: Wer ist imstande, Krieg mit ihm zu führen? Doch als dieser anmaßende Scheinkönig seine Rede geendet hatte, trat Prinz Immanuel im vollen Glanz seiner göttlichen Majestät hervor und sprach zu Diabolus: Du Erzbetrüger, höre, was ich dir in meines Vaters und meinem eigenen Namen für diese unglückliche Stadt Menschenseele zu sagen habe. Du meinst, ein begründetes Recht an ihr zu haben, weil du sie im offenen Krieg gewonnen. Aber nur durch Hinterlist und Falschheit bist du in ihre Pforten eingedrungen. Durch die schändlichsten Lügen über meinen Vater und sein Gesetz hast du das Volk von Menschenseele getäuscht und betrogen. Du wendest vor, das Volk habe dich in freier Wahl zu seinem König und rechtmäßigen Oberherrn angenommen. Aber du hast sie mit deinen heillosen Überredungskünsten schändlich überlistet. Nur wenn Lügen, Arglist und alle Arten entsetzlicher Heuchelei an dem Hof meines Vaters für recht gelten sollten, hättest du eine rechtmäßige Eroberung gemacht. Du Lügner von Anfang! Wie konntest du es wagen, solche Lügen auf meinen Vater zu wälzen, dass Menschenseele ihn für den ärgsten Bürger der Welt halten muss? Was fiel dir ein, seine heiligen Gesetze so schmählich zu verdächtigen? Wie konntest du durch deine grausame Arglist die einfältigen Herzen, die mir noch gehörten, so betören, dass sie in der Übertretung dieser ewigen Gebote ihre höchste Glückseligkeit finden sollten? Da du doch aus deinen eigenen Erfahrungen nur zu gut wissen musstest, dass das der gerade Weg zu ihrem Untergang sein würde. Um das Maß deiner Sünden vollzumachen, hast du dich, du Meister in aller Bosheit, nicht gescheut, meines Vaters Bild in Menschenseele zu beschmutzen und zu vertilgen und dein eigenes verruchtes Bild an seine Stelle zu setzen, zur höchsten Verachtung meines Vaters und zum unaussprechlichen Schaden der zugrunde gehenden Stadt Menschenseele. Und als wenn das alles noch zu wenig, hast du auch durch deine boshaften Lügen diese arme, verblendete Stadt gegen ihre Befreiung eingenommen. Wie hast du sie gegen meines Vaters Hauptleute aufgehetzt und sie zum offenen Kampf gegen sie entflammt, die von ihm zu ihrer Rettung ausgesandt waren? Aber wie du selbst vor dem Angesicht meines Vaters auf ewig verstoßen bist, so war es deine verruchte, wohlbewusste Absicht, diese unglückliche Stadt auch auf ewig der Gnade ihres Königs zu berauben. Nun aber sollst du wissen, dass ich gekommen bin, all das Unrecht zu rächen, das du meinem Vater und seinem rechtmäßigen Eigentum angetan hast. Ja, ich will dir dies alles, du Fürst des höllischen Pfuhls, auf deinen Kopf vergelten und diese Stadt deinen brennenden Klauen entreißen. Denn das sollst du wissen, dass diese Stadt Menschenseele mir und meinem Vater gehört und keinem anderen. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, aber doch will ich's dir deutlich sagen, vor allem Volk, dass keiner eine Entschuldigung hat. Mein Vater hat sie gebaut und mit eigener Hand gebildet. Von Rechts wegen ist sie daher sein Eigentum. Und wer dem widerspricht, der lügt gegen seine eigene Seele. Aber ebenso sicher ist sie mein Eigentum. Denn zum Ersten bin ich meines Vaters Sohn, sein Erst- und Einziggeborener und sein Erbe. Und alles, was sein ist, das ist mein. Und wenn ich auch nichts weiter hätte als dieses Erbrecht, so gehörte die Stadt mir und nicht dir, Diabolus. Aber mein Vater hat sie mir auch noch ganz besonders geschenkt. Diese Menschen waren sein, und er hat sie mir gegeben, dass ich sie ihm bewahrte. Und wo ist der Wucherer, dem ich sie verkauft hätte? Hätte ich nicht alle meine Lust an den Menschenkindern? Und dir, Satan, sollte ich dies über alles geliebte Geschenk meines Vaters lassen? Und wäre das noch nicht genug, dass Menschenseele mein rechtmäßiges Erbe und meines Vaters Geschenk ist, so wisse, ich habe diese Stadt auch mir erkauft. Ja, teuer erkauft. Gesündigt hatte Menschenseele gegen meinen Vater, denn er hatte ihr zuvor gesagt, dass sie sterben muss, wenn sie von der verbotenen Frucht essen wird. So war sie dem Tod verfallen. Aber ich habe mich meinem Vater zum Bürgen für sie gestellt, habe Leib um Leib und Seele um Seele für sie gegeben, habe sie mit meinem Blut erlöst. Es ist nun dem Gesetz meines Vaters Genüge getan. Befriedigt ist seine Gerechtigkeit durch den Fluch, den ich für sie auf mich nahm und mit meinem Tod büßte. Er ist versöhnt, und wie die erlöste und teuer erkaufte Menschenseele nun mein ist, so ist es auch meines Vaters Wohlgefallen, dass ich mein Werk vollende und herabkomme und sie aus deiner mörderischen Hand errette. Ja, er selbst hat es befohlen, und auf seinen Befehl hin bin ich hier. Und du wirst es erfahren, du Urgrund alles Betruges und aller Bosheit, dass ich mein und meines Vaters Recht zum Sieg an dir hinausführen werde. Und nun, sprach der Prinz weiter, habe ich auch noch ein Wort an dich, du Stadtmenschenseele. Kaum aber hat er diesen Namen genannt und gesagt, dass seine Botschaft auch diese betörte Stadt angeht, als auch schon die Tore doppelt bewacht und die Einwohner mit Schrecken bedroht wurden, wenn sie die Rede des Prinzen anhören. Dessen ungeachtet fuhr er fort und sprach, unglückliche Stadt Menschenseele, mein Herz ist vom tiefsten Mitleid über dein Schicksal bewegt. Du hast den Diabolus als deinen König aufgenommen und bist auch eine Pflegerin, ja, eine Sklavin der Diabolisten gegen deinen rechtmäßigen Oberherrn geworden. Dem Diabolus hast du alsbald deine Tore geöffnet, mir aber hast du sie verschlossen. Ihm hast du schnell und willig gehorcht, von mir aber deine Ohren und Herzen abgewendet. Er brachte dir das Verderben, und du rissest es in unseliger Verblendung an dich. Mit vollen Händen bringe ich mein Heil zu dir, und du verachtest es. Alles, was mein Vater in dir war, ja, dich selbst hast du mir mit verruchten Händen geraubt, und meinem und deinem Todfeind hast du dich übergeben und mit einem Eid dich ihm verschworen. Was soll ich dir tun? Soll ich dich schützen, Menschenseele? Soll ich nicht gerechterweise ein Atma aus dir machen und dich wie Zebuim zurichten? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich bin gekommen, dich zu erhalten und nicht dich zu verderben. Mein Vater hat mich nicht gesandt, dass ich dich richte, sondern dass ich dich rette. Warum fliehst du vor mir, wie vor einem Feind, und verschließt mir deine Tore, in die dein Leben einziehen soll? Kehre doch wieder, du Abtrünnige, so will ich nicht zornig auf dich blicken, denn ich bin gnädig und will nicht ewig zürnen. Allein erkenne deine Schuld, dass du wieder den Herrn, deinen Gott, gesündigt hast, und wirf dein Vertrauen nicht weg. Das Heil ist dir nahe, denn siehe, der Stärkere kommt über den Starken, der seinen Palast bewahrte, dass das Seine mit Frieden bliebe. Seinen Harnisch will ich ihm nehmen und seinen Raub austeilen. Ich will entkleiden seine Reiche und die Gewaltigen ihrer Macht und sie öffentlich zur Schau stellen und einen Triumph aus ihnen machen. Ich will sie mit ewigen Banden in die Finsternis binden. Mit Gericht und Gerechtigkeit werde ich es hinausführen. Meine Stadt aber will ich einnehmen und darin wohnen. Und sie soll meine Herrlichkeit sehen und voll werden meines Lichts. Und was war der Erfolg dieser in Gottes Kraft gleichsam der Herr stürmenden und von Gnade erfüllten Rede? Sie hatten ihre Tore, ja so fest verriegelt, diese zum äußersten verblendeten Diener des Teufels. Und er hatte ihre Herzen im Unglauben Stein und Eisen hart gemacht. Ja, härter als einen Diamanten. Was Wunder, dass jene Gottespfeile von dieser satanischen Rüstung abprallten und auch den Worten des Sohnes Gottes selbst nichts als Trotz geboten wurde. Was war nun aber anders zu tun, als dass Gewalt gebracht wurde? Immanuel rief seine Hauptleute zusammen. Und weil es hauptsächlich darauf ankam, das Ohrtor zu stürmen, so gab er ihnen Befehl, mit ihren Mauerbrechern, Wurfmaschinen und Mannschaften an dieses Tor heranzurücken. Aber noch einmal sandte er eine Botschaft an die Stadt. Und dies hatte doch, da man sah, dass Immanuels Heer ernst machte, den Erfolg, dass die Belagerten zu einem Rat zusammentrafen, um die Bedingungen zu überlegen, unter denen sie die weiteren Vorschläge der Belagerer in Betracht ziehen wollten. Es war freilich von übler Vorbedeutung, dass sie sich bewogen fanden, zuerst zu beraten, wen sie mit der Überbringung der Antwort betrauten wollten. Es lebte aber in der Stadt Menschenseele ein alter Mann, ein Diabolianer, mit Namen Halsstarrig, steif und hartnäckig bei allem, was es sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, dabei äußerst tätig für Diabolus. Unglücklicherweise fiel auf diesen ihre Wahl, der mit den genauesten Instruktionen, die man mit seiner Hilfe unter Diabolus' mächtigen Einfluss entworfen hatte, nun sofort in das Lager Immanuels abging und nach seiner Ankunft auch sogleich eine Audienz erhielt. Er begann nach einigen diabolianischen Begrüßungszeremoniell folgendermaßen:
Großer Machthaber, mein erlauchter Fürst, der voll Ehrerbietung und vor eurer hohen Majestät gern mit euch in Frieden bleiben möchte und jedermann seine Herzensgüte kund werden lassen, hat mich abgesandt, eurer königlichen Hoheit zu erklären, wie er lieber euch, die eine Hälfte der Stadt Menschenseele, abtreten wolle, als dass es auf eine Entscheidung im blutigen Kampf, der für beide Teile gleich verhängnisvoll ist, ankommen zu lassen. Eurer königlichen Hoheit Willenserklärung darüber soll ich entgegennehmen.
Da sprach Immanuel: Die ganze Stadt ist mein Eigentum nach Schenkung und Erkaufung. Darum will ich nimmer eine Hälfte von ihr verlieren. Halsstarrig fuhr fort:
Mein Herr lässt euch erklären, er wolle euch gern Namen und Titel gönnen, wenn man ihm nur einen Teil überließe.
Immanuel: Die ganze Stadt gehört mir in der Tat und Wahrheit, nicht bloß dem Titel oder Namen nach. Deshalb will ich der ausschließliche Herr und Besitzer von Menschenseele bleiben oder sie ganz aufgeben. Halsstarrig:
Schlagt doch die Herablassung und Willfähigkeit meines Herrn nicht gering an. Seht, er erklärt, zufrieden sein zu wollen, wenn ihm nur ein Plätzchen in Menschenseele eingeräumt werde, wo er als Privatmann leben könne. Über alles Übrige mögt ihr ja Herr bleiben.
Darauf sprach der Prinz die goldenen Worte: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und von allem, was er mir gibt, will und werde ich nichts verlieren. Nein, nicht einmal eine Klaue und ein Haar. Darum will ich ihm auch nicht den geringsten Winkel in Menschenseele zu einer Wohnung einräumen. Ich will alleiniger Besitzer sein und bleiben. Darauf sprach Halsstarrig weiter:
Aber Herr, einmal angenommen, mein Fürst tritt euch die ganze Stadt ab. Doch unter dem Vorbehalt allein, dass, wenn er etwa zuweilen wieder in dieses Land käme, er als Durchreisender aus alter Bekanntschaft 2 oder 10 Tage oder auch einen Monat lang oder wie es nun gerade kommt, aufgenommen und bewirtet wird. Wollte man ihm denn auch dieses geringe Zugeständnis nicht einmal machen?
Immanuel: Nein, als ein Durchreisender kam er einst zu David, hielt sich auch nicht lange bei ihm auf, und doch hätte es dem David beinahe seine Seele gekostet. Er soll durchaus keine Herberge fortan in Menschenseele haben. Halsstarrig:
Herr, ihr scheint sehr hart zu sein. Doch gesetzt, mein Herr und Meister ging ja auf alle eure Forderungen ein, stellte aber eine Bedingung, nämlich die, dass alle seine Freunde und Verwandten in Menschenseele volle Freiheit behalten, da ihrem Verkehr und Handel zu treiben, ohne dass man sie auch in ihren gegenwärtigen Wohnungen belästigt. Wollt ihr denn auch das nicht zugestehen?
Immanuel antwortete: Nein, das wäre gegen meines Vaters Willen, denn alle Diabolianer, die sich jetzt schon in der Stadt Menschenseele vorfinden oder sich zu irgendeiner Zeit einnisten sollten, sondern nicht allein ihre Häuser, Ländereien und Freiheiten, sondern selbst ihr Leben verlieren. Halsstarrig fuhr fort:
Aber Herr, dürfte denn nicht mein Meister und hoher Beherrscher, wenn er euch nun wirklich alles übergeben hätte, durch Briefe, Durchreisende und zufällige Gelegenheiten und dergleichen, wenigstens noch einen Schimmer von alter Freundschaft mit der Stadt unterhalten?
Immanuel, nein, unter keinen Umständen, denn die Unterhaltung irgendeiner Verbindung, Freundschaft, Vertraulichkeit oder Bekanntschaft der Art, auf solchem oder ähnlichem Wege, würde nur dazu dienen, Menschenseele mir zu entfremden, ihren Frieden zu stören, das Böse zu stärken und sie wieder zeitlichem und ewigen Verderben preiszugeben. In mir aber sollen sie leben und volle Genüge haben.
Aber, fiel der unermüdliche Reder ein, du selbst, großer Fürst, weißt, dass mein Herr viele Freunde in Menschenseele hat. Sie sind meinem Herzen teuer, wenn er sich von ihnen trennen müsste. Dürfte er denn nicht dem Zug seines Herzens folgen und ihnen wenigstens ein Andenken, ein Unterpfand seiner fortwährenden Liebe verehren und zurücklassen? Menschenseele sollte beim Anblick dieses Liebeszeichen, das sie von ihrem alten Freund empfing, der einst ihr König war, sich seiner nur dann und wann erinnern und der fröhlichen Tage, die sie einst miteinander genossen.
Immanuel erwiderte, auch das muss ich rundweg abschlagen. Bin ich erst einmal wieder im Besitz von Menschenseele, so werde ich nimmer zugeben, dass Diabolus auch das geringste Fädchen oder Stäubchen von sich zurücklässt, an dem das Andenken ihres miteinander gehabten, entsetzlichen Unterganges wieder erneuert werden könnte.
Wohlan denn, Herr,
begann noch einmal halsstarrig.
Hört jetzt meinen letzten Vorschlag an. Angenommen, mein Meister wäre nun von Menschenseele abgezogen. Es ereignet sich aber, dass einen von denen, die noch in der Stadt lebten, die Besorgnis einer Angelegenheit übertragen würde, woran das Wohl der ganzen Stadt hinge. Und es fände sich niemand, der einem so entschiedenen Geschäft gewachsen wäre, als mein Herr und Meister. Dürfte dann mein Herr auch in einem so dringenden Fall nicht berufen werden? Und wenn ihm selbst der Zutritt zu der Stadt versagt werden müsste, dürfte er sich denn mit der betreffenden Person nicht in einem der Dörfer in der Nähe von Menschenseele treffen, um mit ihr vertraulich zu verhandeln?
Dieses war der letzte der umstrickenden und hinterlistigen Vorschläge des Herrn Halsstarrich, die er Immanuel im Auftrag seines Herrn, des Diabolus, zu machen hatte. Aber auch diesen wollte Immanuel nicht gewähren, denn er sprach, nach dem Abzug deines Meisters von Menschenseele kann gar kein Fall von Schwierigkeit vorkommen, den mein Vater nicht zum gewünschten Ende hinauszuführen vermag. Und es würde seinem Willen wenig entsprechen, wenn ich irgendjemand aus Menschenseele gestatten wollte, gar bei Diabolus sich Rat zu holen, da sie alle von jeher angewiesen sind, nichts zu sorgen, sondern in allen Dingen ihre Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor meinem Vater kund werden zu lassen. Überdies hieße auch das auswärtige Rat holen beim Feind, dem Diabolus, und seinem Anhang Tor und Tür in Menschenseele zu öffnen, damit ihre verräterischen Pläne hier auszuüben und die Stadt einem sicheren Untergang entgegenführen zu können. So war denn Halsstarrig gründlich abgefertigt. Er wusste nun, woran er war, und meldete dann auch treulich seinem Herrn Diabolus in ziemlich stachlicher Rede, dass Immanuel weder mit ihm noch mit allen seinen Freunden etwas zu schaffen haben will. Er habe bei Immanuel das Äußerste versucht, in allem aber sei er schmählich zurückgewiesen worden. Wie kann es befremden, dass auf diese Nachricht ein allgemeiner Aufruhr in der Stadt entstand. Bei dieser Stimmung wurde es Diabolus gar nicht schwer, eine förmliche Kriegserklärung gegen Immanuel zu veranlassen. Sofort bestieg, dem erhaltenen Auftrag gemäß, der alte Sünder Sicherheit die Spitze vom Ohrtor und schrie mit greller Stimme in das Lager Immanuels hinab.
Mein allerhöchster Herr, tut euch durch meinen Fürsten Immanuel, seinen Feldherren und euch allen kund, dass wir entweder siegen oder sterben werden, ehe wir die Stadt euch übergeben.
Als diese trotzigen Worte des alten Diabolisten Sicherheit dem Prinzen überbracht wurden, sprach er: Und ich will sie ängstigen, und ihre Opferhöhen will ich zerstören, und die Menge ihrer Tyrannen soll werden wie wehende Spreu. Mein Volk aber will ich erlösen von der Hand seiner Feinde, und ihr Joch will ich zerbrechen. Sofort gab Immanuel Befehl, dass die vier gewaltigen Hauptleute Boanerges, Überzeugung, Gericht und Ausführung unter Trompetenschall mit fliegenden Fahnen und unter lautem Kriegsgeschrei gegen das Ohrtor heranrücken. Auch Hauptmann Glaube sollte sich ihnen anschließen und die Hauptleute Gute Hoffnung und Liebe sich vor dem Augentor aufstellen. Die übrigen Hauptleute nahmen mit ihren Mannschaften die vorteilhaftesten Plätze rings um die Stadt her ein. Die Parole wurde ausgegeben. Sie lautete: Immanuel. Dann zum Angriff geblasen. Die Mauerbrecher fingen an, gegen die Wälle der Stadt zu spielen. Die Wurfmaschinen schleuderten einen Steinregen hinein. Die Scharen der Krieger drangen nach. Diabolus aber führte selbst die Bürger in den Streit. Und besonders an den Toren war der Widerstand so hartnäckig, so furchtbar und höllisch, wie man es kaum je erlebt. Erhebend aber war es zu sehen, welchen Mut, welche Kriegserfahrung und Macht die Hauptleute Schadeis in diesem Kampf bewiesen. Der tapfere Hauptmann Erschütterung stürmte dreimal hintereinander gegen das Ohrtor. Da erbebten dessen Pfosten. Ihm hatte sich Hauptmann Überzeugung so eng als möglich angeschlossen. Als beide bemerkten, dass das Tor nachzugeben begann, gaben sie Befehl, dass die Mauerbrecher desto mächtiger und unablässiger arbeiteten. Als sich jedoch Hauptmann Überzeugung zu nahe an das Ohrtor heranwagte, wurde er mit großer Gewalt zurückgetrieben und erhielt bei der Gelegenheit drei Wunden in den Mund. Während des heißen Kampfes eilten aber die Freiwilligen von einem Kampfesabschnitt zum anderen, um die Hauptleute zu ermutigen. Als aber der Prinz die übermenschlichen Anstrengungen der Hauptleute sah, ließ er sie in sein Zelt rufen, forderte sie auf, ein wenig zu ruhen und ließ ihnen Erfrischungen zuteil werden, damit sie neue Kräfte sammelten. Besonders aber wandte er dem Hauptmann Überzeugung seine Teilnahme zu, verband seine Wunden und sprach ihm kräftigen Trost ein. Die Hauptleute Gute Hoffnung und Liebe hatten sich bei diesem verzweifelten Kampf so tapfer gehalten, dass sie das Augentor beinahe erbrochen hätten. Sie, wie die übrigen, erhielten von ihrem Fürsten goldene Ketten und andere Auszeichnungen zum Lohn für ihre Treue. Wir müssen uns aber auch nach Diabolus und seiner Rotte umsehen. Man kann es sich schon denken, dass es ihnen nicht zum Besten erging, sonst hätten ja die tapferen Feldherren Immanuels vergeblich gekämpft. Es wurden nicht wenige Offiziere erschlagen. Unter ihnen war ein gewisser Prahlhans. Dieser Mensch hatte immer die hochmütigsten Reden geführt und damit großgetan, niemand könne die Pfosten vom Ohrtor erschüttern und noch viel weniger das Herz des Diabolus. Nächst ihm fiel ein gewisser Hauptmann Sicher. Dieser Sicher sagte wiederholt, die Blinden und Lahmen in Menschenseele seien schon genug, um Immanuel samt seiner ganzen Armee abzuwehren. diesem Hauptmann sicher, spaltet der Hauptmann Überzeugung den Kopf mit seinem zweischneidigen Schwert, wobei er selbst freilich jene drei Wunden in den Mund erhielt. Gleich neben ihm stand ein gewisser Hauptmann Ruhmredig, ein verzweifelter Kerl, der eine Bande befehligte, die Feuerbrände, vergiftete Pfeile und Tod schleuderte. Er erhielt aber am Augentor von der Hand des Hauptmanns gute Hoffnung, eine tödliche Wunde in der Brust. Ein gewisser Herr Gefühl war zwar kein Hauptmann, aber ein großer Aufwiegler, der die Stadt Menschenseele stets zur Empörung aufstachelte. Er erhielt von der Hand eines Soldaten unter Boanerges eine Wunde in ein Auge und wäre von dem Hauptmann selbst sicherlich erschlagen worden, wenn er sich nicht eiligst davongemacht hätte. Keiner aber sah so erschrocken und bestürzt aus wie Herr Wille. Er war jetzt durchaus unfähig, nach gewohnter Weise zu handeln. Man erzählte sich, er habe ebenfalls eine Wunde in den Schenkel erhalten. Wenigstens steht so viel fest, dass ihn später einige Leute aus der Armee des Prinzen auf der Mauer umherhinken sahen. Es würde zu weit führen, wollte man auch noch das Schicksal der einzelnen Soldaten in der belagerten Stadt erzählen. Als sie sahen, dass die Pfosten am Ohrtor wankten, das Augentor fast erbrochen wurde und ihre Hauptleute tot niedersanken, entfiel fast allen Diabolianern das Herz. Es wurden viele von ihnen verwundet und erschlagen. Manche mussten auch noch den Staub küssen, als sie sich unter den Wällen schon geborgen glaubten, denn sie wurden noch von den Schüssen aus den goldenen Schleudern erreicht, die bis mitten in die Stadt trafen. Eine tödliche Wunde empfing ein gewisser Feind des Guten, der schon viel Unheil gestiftet hatte. Es wäre an ihm auch gar nichts verloren gewesen, wenn er wirklich an seiner Wunde gestorben wäre. Aber er blieb doch noch am Leben. Auch der alte Herr Sicherheit, der einer der ersten war, die zu Diabolus hielten, erhielt eine furchtbar klaffende Wunde in den Kopf. Einige sagen sogar, die Hirnschale sei ihm eingeschlagen worden. Doch so viel habe ich als verbürgte Nachricht vernommen. Er war nach diesem Vorfall durchaus nicht mehr fähig, so viel Unordnung in Menschenseele anzurichten wie früher. Der alte Herr Vorurteil aber und Herr Allesgleich ergriffen die Flucht.